Und das müssen die Galabauer transportieren, die Informationen. Dass natürlich es Eingriffe braucht. Also das Gegenteil wäre der sklerotisierte Steingarten. Ja, da versucht man ja wirklich das Bild einzufrieren, am liebsten noch mit Acryllack das Ganze irgendwie fixieren, damit da auch bloß nichts mehr passiert. Ein Unkraut fließt darunter, die allergrößte Sünde im Gartenbau für meinen Geschmack, die größte Verirrung aller Zeiten, Plastikmüll im Garten zu vergraben. Ist für mich ein No-Go. Aber all dies sind ja Versuche, sozusagen so ein Bild zu erhalten, wie es ist. Den Status quo zu erhalten. Erzkonservativ im Grunde und absolut lebensfeindlich, weil das Leben verändert sich. Das Leben ist nun mal Werden und Vergehen. Und das gehört in den Garten dazu. Alles andere sind schlechte, ganz schlechte Ideen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir waren in Berlin mit deinem Tesla. Das war eine sehr aufregende Fahrt für mich. Ich bin ja noch nie so lange mit einem Tesla gefahren. War ganz angenehm, muss ich sagen. Aber wir sind nicht nur nach Berlin gefahren, um mit dem Tesla irgendwie eine weite Strecke zu fahren, sondern, jetzt auch genug mit der Werbung,
sondern um einen Podcast aufzunehmen. Beim Tesla gibt es sowieso kein Geld, Tobias.
Gibt kein Geld?
Nee. Also. Ich bin ja froh, wenn du dich irgendwann auch für das Auto entscheiden würdest. Dafür habe ich es ja irgendwie auch gemacht. Nein, aber es war eine schöne Reise, aber das... der Weg war tatsächlich nicht das Ziel, sondern die Person, die wir dort getroffen haben. Wir haben uns nämlich mit Ulf Soltau getroffen. Woher kennen wir denn Ulf Soltau, Tobias?
Gute Frage. Habe ich auch gedacht. Ich habe ihn irgendwann mal in einer Talkshow gesehen, in der NDR-Talkshow damals. Da hat Ulf Soltau nie gehört. Und dann kam aber dann die Internetseite oder Facebook-Seite in dem Sinne oder Instagram-Account. Wir hatten des Grauens. Und dann dachte ich, oh ja, folge ich doch. Kenne ich. Ja. Und er war bereit, mit uns ein Interview zu führen, was ich total super fand, dass er das auch gemacht hat und es so unkompliziert war. Wobei der Ort des Interviews war alles andere als unkompliziert.
Ganz unkompliziert war es nicht. Ne, wir hatten diesmal tatsächlich drei einzelne Mikrofone in einem Café, weil wir uns halt in einem Café treffen wollten. Also ihr könnt euch so vorstellen, wer schon mal von euch mitten in Berlin war, das war wirklich in so ein Szene-Café, wo wir uns dann getroffen haben, wo natürlich alle möglichen Gruppen irgendwie da waren, von Kindern, von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie, was weiß ich. Und wir wollten ja nicht die Gespräche vom Nachbartisch aufnehmen, sondern nur unsere. Deswegen verzeiht uns aber trotzdem so ein bisschen die Qualität der Aufnahme. Es ist unser erstes Mal, dass wir sowas machen, mit mehreren Mikrofonen. Aber ich fand, so beim Probehören fand ich schon sehr gut. Ja, genau.
Ansonsten. Ja, und das muss man auch vielleicht an der Stelle nochmal sagen, wir haben schon Werbung für Tesla gemacht, dann können wir auch Werbung für das kleine Café in Berlin machen. Zimt und Zucker, super Kaffee,
mega.
Leckeres Bierchen. War schön, haben uns einen ruhigen Platz zu geben, was auch, finde ich, denke ich, ganz gut geklappt hat, aufgrund der, ja, Größe der Räume, wie sagt man das? Genau. Also es hat super geklappt. Genau, und Ulf Soltau kam auch pünktlich, hat sich direkt darauf eingelassen. Wir haben gemerkt, es ist Vollprofi vor Mikrofon. Also das war kein langes Vorgeplänkel, sondern wir sind direkt eingestiegen in die Fragen, die wir ihm gestellt haben. Und es ging sehr, sehr viel natürlich erstmal über seine Seite, seinen Auftritt, über seine Passion. Es ging aber auch, was der Galabauer machen kann, um halt solche Gärten, die da auf seiner Seite gezeigt werden, zu vermeiden. Ja. Und ja, das müssen wir jetzt auch sagen, es war ja vielleicht auch so ein bisschen kritisch, aber das ist dann seine Meinung auch einfach mal gewesen, die er da kundgetan hat. Da haben wir ihn auch ein bisschen reden lassen, wobei wir aber auch gesagt haben, dass der Galabauer sich in den letzten Jahren auch wirklich verändert hat und er sich da auch noch mal ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen muss. Insbesondere denke ich hier auch an das Thema Pflanzengabione. Liebe Grüße an der Stelle. Oder aber halt auch an andere Themen, die im Gartenlandschaftsbau gerade ja, passieren, die er noch nicht so aktuell hatte. Da haben wir ihn, glaube ich, auch gut abgeholt und er hat es auch selber erkannt, dass er da sich nochmal ein bisschen ja, auf den aktuelleren Weg bringen müsste an der Stelle, denke ich.
Auf jeden Fall auch ein Gesprächspartner, der auch mal Fragen nochmal hinterfragt. Das fand ich sehr gut. Das hat das Gespräch echt wahnsinnig dynamisch gemacht. Und ja, an der Stelle, ich glaube, gerade Ulf Soltau bei so einem Gast, einer der größten Gäste, die wir bisher hatten, denke ich mal, dass bestimmt einige von euch jetzt das erste Mal uns überhaupt hören. An der Stelle seid ihr eingeladen, gerne nochmal ein paar andere Folgen von uns anzuhören, weil wir haben auch durchaus sehr nahe Themen und an der Stelle wollen wir kurz nochmal aufmerksam machen auf eine kleine Veranstaltung von uns von Dataflow AG. So die größte Dataflow-Veranstaltung in die wie immer, wie sagt man, Tobias?
Die größte Veranstaltung der letzten Jahre, neben dem Kicker-Turnier natürlich.
Ja, okay. Aber historisch bedingt so, was man so, was ich noch sehr kenne, als ich nicht bei Dataflow gearbeitet habe.
Genau, und zwar werden die Dataflow Unternehmenstage wieder auferlebt. Da freuen wir uns sehr drüber, weil das war früher auch immer schon eine schöne Plattform des Netzwerkens, des Austauschens. Und das findet jetzt am 1. und 2. Juni diesen Jahres statt in Göttingen, einer sehr schönen Location. Und dort sprechen renommierte Leute aus der Branche zu verschiedenen Fachthemen. Schaut auf unserer Website nach, da sind alle Informationen. Meldet euch an, dass ihr noch einen Platz bekommt. Es haben wir schon sehr, sehr viele Anmeldungen drauf, aber ein paar Restkarten haben wir auf jeden Fall auch noch. Von daher meldet euch an, wir würden uns freuen, wenn wir uns dann dort sehen.
Genau. Und ansonsten wünschen wir euch aber sehr viel Spaß mit der Folge und sehr viel Spaß beim Reinhören.
Ja, herzlich willkommen Ulf Soltau bei uns im Podcast Digital Mobil Vernetzt.
Hallo.
Hallo Ulf.
Wir sind hier, wie ihr vielleicht hören könnt, in Berlin. In welchem Stadtteil sind wir eigentlich in Berlin? Ich
weiß es gar nicht. Wir sind in Tiergarten, Ecke Schöneberg
quasi. Ah, Ecke Schöneberg. In einem sehr, sehr schönen, urigen Café, wie man hört. Hier pulsiert das Leben. Und freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast, uns ein paar Fragen zu stellen. Vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Sag doch mal kurz, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin, mein Name ist Ulf Soltau, ich bin Biologe und bekannt geworden bin ich über meine Facebook- und Instagram-Präsenz namens Gärten des Grauens, in der ich, ja, deutsche Gärten, ich sag mal, eine gewisse Kulturkritik übe an deutschen Gärten. Und insbesondere Schottergärten gerne mal satirisch auf die Schippe nehmen. Also im Prinzip steckt schon ein ernster Hintergedanke dahinter, nämlich mein Kampf gegen Schottergärten und für mehr Artenvielfalt, gerade auch im Garten, speziell im Gartenbereich.
Und wo war der Moment, wo du sagst, ich muss da jetzt eine Satire-Seite rausmachen?
Naja, das ergab sich im Grunde aus meinem sowieso Hang zur Ironie und zum Sarkasmus, den ich auch gerne mal in anderen Gartenforen und Gruppen ausgelebt habe, in denen ich dann allerdings mit meinen Kritiken an den gezeigten Schottergarten regelmäßig irgendwie aus diesen Gruppen rausgeflogen bin. Und so habe ich mich dann entschieden, naja, machst du halt deine eigene Seite, weil irgendwie habe ich Spaß dran gefunden, sowas mal so ein bisschen satirisch zu beleuchten, weil da war auch, ich sag mal, die Zeit reif dafür. Diese Schottergärten wurden langsam virulent und es wurden immer mehr und die Menschen haben sie gutiert und fanden es toll, wie pflegeleicht und wie ordentlich und sauber diese Gärten doch aussehen. Und die Spätfolgen haben die wenigsten dabei bedacht, aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf.
Ja, durchaus. Es hören ja viele Fachleute hier zu, deswegen werden wir dich auch mit so ein paar Fachfragen auch mal bombardieren oder deine Sicht so auf die,
ja, gerne.
Auf die Welt des Galabaus. Aber vielleicht erstmal dazu, was verbindest du bei deinem privaten Umfeld so mit dem Garten- und Landschaftsbau als Biologe?
Ich bin klassischer ausgebildeter Diplombiologe aus eher Systematik und Ökologie. Also habe mich schon auch sehr mit Artenvielfalt befasst, habe 2 Jahre in Ecuador im Bergregenwald gearbeitet, einem der Biodiversitäts-Hotspots dieser Welt. Das war für mich sehr prägend, indem ich auch wirklich erlebt habe, was eigentlich mal war und was wir alles verloren haben mittlerweile. Also in Südamerika sind von diesen Bergregenwäldern gerade noch 10% erhalten. Von unseren Urwäldern in Europa ist quasi nichts erhalten. Also wir steuern jetzt zudem auch noch wirklich mit ganz großen Schritten auf das totale Armageddon zu. Ich weiß, jeder Superlativ nervt, aber die Zahlen sind wirklich verheerend. Und wenn wir die Insekten in dem Tempo weiter verlieren, wie es die letzten 25 Jahre der Fall war, dann haben wir in 15 Jahren nichts mehr. Und dann haben wir wirklich das Desaster hier, dann haben wir wirklich Zustände wie in Teilen von China, in denen man alles totgespritzt hat und in denen man Obstbäume jetzt per Hand bestäuben muss.
Jetzt merken wir ja, also gerade im Galabau bei den Privatkunden sind ja mal diese bienenfreundlichen Stauden dann immer viel mehr gefragt und ich glaube,
der größten Wirkung hat man doch auch dann in den Städten, oder? Also bei den ganzen Gärten, die man da gestaltet und weniger im Außenbereich? Oder muss man auch mehr wieder auf die Landwirtschaft draufgehen?
Also die Frage möchte ich etwas spezifischer hören.
Okay. Also wir haben ja im Garten- und Landschaftsbau einmal Leute, die bauen private Gärten. Dann gibt es Leute, die bauen, sag ich mal, im urbanen Raum Parkflächen. Und es gibt aber auch Firmen, die sich zum Beispiel mit Renaturierung und Landschaftsbau spezialisieren. Wo denkst du denn, ist da der größte Hebel an der Stelle?
Also der allergrößte Hebel wäre eine Umstellung der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist gerade unser allergrößtes Problem, denn den größten Artenrückgang haben wir nun mal in der Landwirtschaft. Also diese industrielle Landwirtschaft mit Flurbereinigung und Pestizideinsatz und der Überdüngung vor allen Dingen der Landschaft führt zum extremen Artenrückgang. Also es gibt Studien, die heute schon zeigen, dass unsere urbanen Räume artenreicher sind als das ländliche Umfeld. Ja? Da gibt es zum Beispiel den Herrn Professor Bart Reichholf aus München, der so ein Transekt durch München gelegt hat, also quasi so einen schmalen Untersuchungsstreifen von der City bis in den Randbereich und dort die Schmetterlingspopulation untersucht hat. Und das erwartungsgemäß war in der City selbst nicht viel los, aber je weiter man in den Stadtrand kam, desto mehr Schmetterlingsarten konnte er verzeichnen. Aber als er dann in den ländlichen Bereich die Stadt verließ und das Ganze in den ländlichen Bereich überging, da sank die Kurve ins Bodenlose. Das heißt, wir haben dort alles vergiftet. Im Münchner Umfeld ist eine geringere Artenvielfalt als in der Stadt selbst. Und das ist nicht nur in München so, das ist in Berlin genauso wie in Frankfurt und in anderen großen Städten Deutschlands. Also das haben wir überall so. Wir haben ja diese Rückgänge der Artenvielfalt, die sind ja auch verzeichnet. Also ich erinnere an die Studie, jetzt fehlt es mir gerade, die Insektenstudie. Das fällt euch jetzt auch nicht ein.
die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde,
als dann klar wurde, dass 75% aller Insekten seit 25 Jahren verschwunden sind.
Ja,
diese Studie wurde erhoben in Naturschutzgebieten. Das muss man sich auch vor Augen halten. Also wir reden hier von Bereichen, die eigentlich, von denen man annehmen sollte, dass sie unangetastet sind. Aber selbst dort wirken die Umweltgifte, die wir in der Landwirtschaft versprühen.
Okay, aber die Fläche der Naturschutzgebiete ist ja wahrscheinlich genauso groß wie die Fläche der Privatgärten, die wir haben.
Das ist richtig. Die Zahl hast du wahrscheinlich irgendwo aufgeschnappt. Das ist richtig. Und insofern steckt in Privatgärten natürlich auch ein enormes Potenzial, die Artenvielfalt zu erhalten. Also gerade solange wir mit der Landwirtschaft nicht wirklich vorankommen und zu einer Umstellung in eine ökologische Landwirtschaft, solange bin ich dafür, dass wir privat zumindest das Mögliche tun und unsere Gärten nicht ohne Grund zu Schotterwüsten irgendwie degradieren, sondern hier spätestens, also mindestens hier für Artenvielfalt sorgen. Und das bedeutet dann auch einfach mal wachsen lassen, geschehen lassen, einfach mal sich selbst überlassen. Vor allen Dingen auch, wenn man denn einen Garten neu anlegt oder neu bepflanzt, solche Arten benutzt, die auf diesen Böden gut wachsen, die mit den Wasserverhältnissen, mit den Lichtverhältnissen dort gut zurechtkommen. Also da erwarte ich auch vom Galabau eine viel höhere Sensibilität, sich da mal einzufühlen, sich in die Örtlichkeiten einzufühlen, sich die Fläche, die da bebaut werden soll, genau anzuschauen. Dass Profis machen das sicherlich an einem Tag. Jemand, der den Garten übernommen hat, den empfehle ich einfach mal eine Saison, diesen Garten zu beobachten, zu gucken, was wächst wo gut, was wächst wo weniger gut, wo haben wir Schatten, wo haben wir Licht, wo haben wir sandige Böden, wo haben wir feuchte Böden oder so, und so weiter. Und dementsprechend kann man dann die Pflanzenauswahl treffen und dann hat man auch kaum Probleme mit Unkraut und mit Beipflanzen, weil einfach die Dinge dort wachsen, wo sie natürlicherweise auch wachsen.
Jetzt sind ja die meisten unserer Zuhörenden kommen aus dem Garten- und Landschaftsbau, sind Unternehmer. Die haben natürlich zum einen das unternehmerische Interesse, ihre Gärten zu verkaufen und natürlich dann auf der anderen Seite dann den Garteninhaber, der das Unternehmen beauftragt. Was für Werkzeuge hätte ich denn als Unternehmer zu sagen, okay, du willst zwar diesen in Anführungsstrichen pflegeleichten Schottergarten haben, lieber Kunde, aber ich empfehle dir lieber was anderes, was kann man den Leuten da geben?
Also ich meine, da, entweder den Naturgarten, wie ich ihn gerade beschrieben habe, also dass man wirklich darauf achtet, nur die Pflanzen zu setzen, die dort typischerweise auch, ich sag mal, in der Natur vorkämen, dann hat man nämlich kaum Probleme. Oder es gibt auch andere Konzepte. Ich erinnere mich zum Beispiel an den New German Style, den hat ein englischer Journalist mal beschrieben, der sich im Grunde daraus, der auch mit dieser Idee arbeitet, das zu pflanzen, was standortgerecht ist, aber auch mit der Überlegung, okay, wir pflanzen dicht, ja, also die Stauden möglichst dicht zu setzen, damit Beikräuter überhaupt keine Chance haben, da sich durchzusetzen.
Weil dieser Aspekt pflegeleicht steht ja meistens ja, schon bei den
das Kunden. Ist, ja, so ein New German Style, der ist ja im Grunde muss man den auch nur einmal mähen im Jahr und dann war es das, ja. Gut, man kann ja nur wieder natürlich mal durchgehen und ein bisschen stutzen und ein bisschen hier, aber das ist ja irgendwo auch, ein Garten braucht nun mal Beschäftigung. Man kann nicht, man muss dem Kunden die Idee ausschlagen, dass ein Garten sozusagen wie ein gemaltes Bild ist, das sich von selbst erhält. Also das sich in dieser Form erhält und nicht verändert. Ein Garten ist stete Veränderung, so wie es Natur ist. Und das müssen die Galabauer transportieren, die Informationen. Dass natürlich es Eingriffe braucht. Also, das Gegenteil wäre der sklerotisierte Steingarten. Ja, da versucht man ja wirklich das Bild einzufrieren, am liebsten noch mit Acryllack das Ganze irgendwie fixieren, damit da auch bloß nichts mehr passiert. Ein Unkraut fließt darunter, die allergrößte Sünde im Gartenbau für meinen Geschmack, die größte Verirrung aller Zeiten. Plastikmüll im Garten zu vergraben, ist für mich ein No-Go. Aber all dies sind ja Versuche, sozusagen so ein Bild zu erhalten, wie es ist, den Status quo zu erhalten, erzkonservativ im Grunde und absolut lebensfeindlich, weil das Leben verändert sich, das Leben ist nun mal Werden und Vergehen und das gehört jetzt in den Garten dazu. Alles andere sind ganz schlechte Ideen.
Okay, wie du jetzt zu Kunstrasen stehst, frage ich jetzt mal.
Das brauchen wir dann. Ja, das ist die nächste Sünde, die da wahrscheinlich auf uns zukommt. Ich meine, das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat ja nun gerade für Niedersachsen klar gemacht, dass Schottergärten nicht legal sind und dass die Baubehörden da durchaus durchgreifen können. In der Begründung heißt es, dass Grünflächen nun mal einen grünen Charakter haben sollten. Und ich ahne schon, was Kunstrasenbesitzer, wie die als nächstes argumentieren.
Oder die grüne Farbe, ne?
Ja, ja. Ja, betongrün anstreichen, die Geschichte.
Über welche Sachen kann ich die Leute denn da wirklich so sensibilisieren? Oder mal andersrum, wir hatten mal einen Podcast mit einem Gartentherapeuten, der wirklich auf einer ganz anderen Ebene die Kunden da berät, also Kunden an der Stelle, Altenheime, Pflegeheime zum Beispiel oder Therapiezentren, da geht die Beratung wirklich eher dahin, was für Bedürfnisse habe ich denn bei den Leuten, wofür ich das gestalte, wie wird der Garten genutzt und auch über das ganze Jahr, also die ganzen vier Jahreszeiten abzubilden. Was meinst du, wie muss sich das da verändern, dass man als Galabauer in der Beratung wie andere Medien nutzt oder das anders aufzäumen. Wie stehst du zu Mustergärten?
Ja, also ich habe eine ganz andere Philosophie, was Garten angeht. Ich verstehe, Galabauer wollen Geld mit Gärten machen, das ist klar. Das ist ein Business wie jedes andere auch. Allerdings, ich weiß nicht, für mich beißt sich das insofern, als dass man das, was ich unter Garten verstehe, nicht einfach so von der Stange kaufen kann. Also man muss da schon viel sensibler und viel individueller auf den Kunden, aber auch, vor allen Dingen auch auf die gegebene Fläche zugehen. Und wie man das zum Business macht, das ist nicht mein Job und ehrlich gesagt habe ich da auch kein Interesse dran.
Wie stellst du dir dann deinen Garten vor, wenn du da dabei bist? Wie sieht dein Garten aus?
Ich kann das beschreiben, meinen Garten. Ich habe einen Schrebergarten übernommen. Das war also die langweiligste Fläche, die man sich vorstellen kann. Einfach nur eine quadratische Fläche, englischer Rasen drumherum, mit Kantstein abgesetzt, die geradlinigen Blumenrabatte und da drin die üblichen Verdächtigen, Hortensie, Kirschlorbeer und Philodendron. Das habe ich natürlich erstmal alles rausgerissen. Ich habe auch, also Mit anderen Worten, ich habe mir erstmal den Boden genau angeschaut. Wir in Berlin haben einen märkischen Sand, also wirklich sehr trockenen Boden. Dazu war das auch noch in Bahn, ist das auch noch in Bahnnähe. Das heißt, der Boden ist eh Ex-Industriebrache, nehme ich an. Also sehr sandiger, trockener Boden, staubig fast, schwer da überhaupt was zu machen. Aber wenn man sich damit befasst und wenn man sich dann auch näher mit den Pflanzenarten beschäftigt, dann ist man doch überrascht, wie viele Arten es gibt, die man wunderbar auf solchen Flächen ansiedeln kann. Und das sogar seit 2018 komplett ohne künstliche Wasserzufuhr. Also klar, nach dem Pflanzen angießen und die erste Saison ein bisschen füttern. Aber also füttern mit Wasser, kein Dünger, sowieso nicht. Und danach hält sich der Garten selbst. Natürlich hat man dann nicht das ganze Jahr über die grüne Pracht. Aber man hat trotzdem einen sehr naturnahen und einen Garten, der zu jeder Jahreszeit irgendwie was zu bieten hat. Wo immer irgendetwas blüht, wo auch, ich sag mal, die abgestorbene Pflanze ihren Reiz hat. Ja? Oder auch wenn im Sommer mal die Üppigkeit so ein bisschen dahin ist, weil wir wieder mal so ein Dürrejahr haben. Auch solche naturbelassenen Gärten haben dann ihren Reiz. Da sind dann überall die Heuschrecken zugange. Da sind Insekten ohne Ende, auch in diesen trockenen, vermeintlich toten Wüstungen. Ganz im Gegenteil, das sind also ganz erbauliche Gärten, in denen ich mich unglaublich gerne aufhalte, lieber als auf einer sterilen Schotterfläche.
Also den Zoo muss man da nicht mehr besuchen, weil man zu Hause das Artenreichtum hat?
Nein, das muss man nicht. Und das geht ratzfatz. Ich habe jetzt gerade in einem Projekt am Plötzensee eine Fläche mit einem guten Freund renaturiert. Das heißt, im Grunde war das eine Wiese und wir haben einfach nur Strukturelemente dazugesetzt und das Ganze ein bisschen vom Besucherdruck weggenommen. Mit anderen Worten, wir haben einfach nur Holzstämme drumherum gelegt, ja, und ein paar Totholz mit eingearbeitet. Einen Teich haben wir gebaut. Es sind jetzt die ersten Kröten da, also letztes Jahr angelegt und jetzt sind schon Kröten da. Wir hatten schon Eisvogel zu Besuch, da war ich ganz überrascht. Also es geht unglaublich schnell, wenn man der Natur doch nur die Möglichkeit gibt. Und dazu braucht es nicht viel. Ich finde, das Wichtigste bei der Anlage eines neuen Gartens ist eine vielfältige Physiognomie. Also Senken schaffen, Hügel schaffen, Steine, Totholz, möglichst viele verschiedene potenzielle Lebensräume. Da kann man unglaublich viel machen und das kann man auch gestalterisch arrangieren, sodass das auch eine visuelle, eine optische Augenweide ist. Also mit solchen Strukturelementen arbeiten und ich finde ganz wichtig, Bodenstruktur verändern. Ja, ich habe einen Senkgarten angelegt, der ist gar nicht mal groß, 5 Meter Durchmesser, 1,50 Meter tief, aber da hat man schon auf diesem kleinen Raum völlig unterschiedliche Vegetationstypen, ob du jetzt den nordexponierten Hang oder den südexponierten Hang hast. Ja? Also da auf der einen Seite wachsen Farne, da kommt keine Sonne ran, Moose, Farne und Alpenveilchen. Auf der anderen Seite gedeihen die Sedumarten und Sempervivien und Euphorbien und so weiter. Ja? Also tolle, tolle Sache. Und das kannst du auf so kleinem Raum schaffen. Also man kann viel machen. Ja? Man muss einfach nur... Es reicht schon manchmal eine Tubbe im Garten zu vergraben. Boden, eine Mörtelwanne, ebenerdig einzubuddeln. Das habe ich gemacht. Im ersten Jahr waren schon 40 Bergmolche drin.
Also ja.
Die warten nur drauf. Ja. Also es ist. Das
ist eigentlich ein Zeichen, dass die Natur ja nur wartet, sich
zu. Ja, natürlich, den Raum die Natur hat das. Wir haben das Glück, dass die Natur ein riesengroßes Potenzial hat, sich stets zu erneuern und verlorene Flächen zurückzugewinnen. Regenerationsvermögen.
Ja, ich will mal so eine kleine Lanze auch brechen. Es gibt natürlich immer so den Gardabauer als Ganze, aber es gibt halt auch mittlerweile sehr viele Betriebe, die das natürlich auch mitgenommen haben, das Thema, und auch umsetzen. Also es gibt verschiedene Themen wie Stauden statt Rasen zum Beispiel, also dass Rasenflächen dann umgebaut werden zu mehr Staudenflächen. Das ist dann halt ja auch dann eine schöne Fläche, die auch pflegeleichter ist als ein Rasen entsteht. Oder es gibt Firmen, die sagen, okay, ich komme in den Bestand rein, wenn der Kunde sagt, ja, der Baum muss weg, der macht zu viel Dreck, dann sagt er, nee, den integrieren wir in die Planung. Ich nehme keinen Baum weg, es sei denn, er ist gefährdend. Also das gibt schon, ich glaube, es ist auch gerade so ein Wandel, aber es gibt ja immer noch genug Firmen, die vielleicht sagen, okay, der Kunde möchte das haben, ich baue es so. Ne? Und das ist, glaube ich, das, wo man also noch so ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit das, vielleicht leisten muss.
Da muss ich mir auch ein bisschen wie soll ich sagen, also ich trage ja nun auch nicht gerade, oder sagen wir mal andersrum, ich trage leider mit meinen Seiten ja auch ein bisschen zur Verbreitung dieser Gartenästhetik bei.
Diese,
ja, also im Grunde könnte man auch annehmen, das ist ja so paradoxerweise genau das Gegenteil erreiche, durch diese Omnipräsenz dieser Gruselgärten, an die man sich dann optisch auch gewöhnt. Weil genau
es gibt jetzt keine Leute, die sagen, oh, ich mache meinen Garten so, damit ich ins Buch komme, oder?
Nein, das habe ich bisher so noch nicht erlebt. Okay. Aber ich denke mal, ich meine, viele, wenn solche Wünsche an Galabaubetriebe herangetragen werden, irgendwo haben die Leute das ja her. Also irgendwo kommen doch diese Ideen her. Und wenn ich dann diese Hochglanzkataloge der Baumärkte sehe oder ja, dann auch leider meine Seite, dann fragt man sich schon, ja, wie kommen die darauf, ja? Also solche Schotterwüsten sich anlegen zu wollen. Das Problem ist dann natürlich auch noch diese, ich sag mal, ja, diese Gruppendynamik, hat der Nachbar sowas, ja, und schwärmt von der Pflegeleichtigkeit, dann macht man das selber auch. Pflegeleicht sind solche Gärten ohnehin nicht, aber darüber müssen wir hier, glaube ich, nicht reden, das wissen Ihre Hörer.
Ja. Okay. Also ich denke schon, also wer schon mal Blätter aus Kies rausgezogen hat, der wird wissen, wie pflegeleicht das Ganze
ja,
ist.
Das zum einen.
Ja, oder der Löwenzahn so schön zwischen diesen 16er Schotter sich einwurzelt.
Ja, aber das Problem Spaß, bei solchen Gärten ist ja auch, dass kein Mensch sich in den Schottergarten kniet und Unkraut rupft. Da wird natürlich mit Unkrautvlies versucht, gegen anzuarbeiten, also indem man schön Polypropylen verbuddelt. Unglaublich. Aber nichtsdestotrotz wird früher oder später über Flugsaat natürlich dort was wachsen. Also es gibt in der Natur quasi keine sterilen Flächen, das wird alles irgendwann besiedelt. Und so ist es dann leider oft wohl so, dass immerhin werden in Privathand in Deutschland 100 Tonnen Glyphosat versprüht jedes Jahr. Das sind mehrere Güter oder LKW-Ladungen voll, ja, groß. Also, das ist eine Menge. Ich frage mich, wo das bleibt. Denn vom Gesetzgeber erlaubt ist das Zeug nur im Gemüsegarten, in Nutzgärten, nicht auf solchen Flächen. Und schon mal gar nicht auf teilversiegelten Flächen, wie es ein Schottergarten ist. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Und das ist das Problem. Also diese Schottergärten tragen auch noch dazu bei, dass Unmengen von Glyphosat in die Landschaft versprüht werden. Also wir müssen da auf jeden Fall von weg. Und das Gute ist, mein Kampf wurde ja nun inzwischen bestätigt und ich habe jetzt von Juristen auch die Bestätigung bekommen, dass das, was das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg da festgelegt hat, bundesweit Geltung hat, weil in jeder Landesbauordnung der gleiche Spruch steht, dass die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke zu bepflanzen oder zu begrünen sind. Also im Grunde der Aufhänger, Grünflächen sind zu begrünen. Der Aufhänger, an den sich das Oberverwaltungsgericht aufgehängt hat. Und das ist im Grunde, also, das ist im Grunde bundesweit das Gleiche. Es hat sozusagen die Rechtsgültigkeit gilt bundesweit.
Ist die Frage, wie das dann umgesetzt wird, das Ganze, das oder?
Ist, ja, aber es ist zumindest einklagbar. Ja. Also da kann jeder klagen. Und das bin auch drauf und dran. Aber nein, also lassen wir das. Man könnte höchstens die Baubehörden mal verklagen, ja? Wenn sie dem nicht nachgehen, da bin ich eher dabei.
Was passiert denn mit, fällt mir gerade in einem Thema ein, wenn ich jetzt sehe, oh, mein Garten hat es geschafft ins Buch Gärten des Grauens, bauen die Leute das dann zurück?
Also ich habe tatsächlich schon Anfragen bekommen, ob ich da Vorschläge machen könnte und so weiter. Da verweise ich immer gerne an den Galabau. An Typen wie euch und so. Also privat jetzt eher nicht. Aber de facto ist es so, dass viele Gemeinden schon auf den Zug aufgesprungen sind und jetzt Preise, Ausschreibungen machen für den schönsten Garten. Oder jetzt kam eine Gemeinde auf mich zu, die wollte den hässlichsten Garten der Gemeinde prämieren mit dem Hauptpreis sozusagen eine neue Gartengestaltung. Ja. Ja, das ist dann allerdings jetzt mit diesem Richterspruch natürlich schwierig, weil wenn die sich jetzt die Schottergärtner quasi dort freiwillig melden, dann sind sie natürlich auch alle schön in der Liste. Also ich frage mich, wer da noch mitmachen will. Ja, das ist also wahrscheinlich schwierig. Aber es geht trotzdem in die Richtung, dass immer mehr Gemeinden zumindest Anreize schaffen, auch finanzieller Art, zum Rückbau dieser Schottergärten. Ja.
Auch gerade so das Thema finanzielle Art, es gibt ja immer mehr Förderungen auch.
Ja.
Förderung für zum Beispiel Dach- und Fassadenbegrünung. Und es gibt ja so eine heißgeliebte Gabione.
Ja. Vertikalschotter.
Vielleicht kennst du aber auch schon die grüne Variante davon. Also nicht grün angesprüht, sondern die Pflanzengabione, falls du sowas schon mal.
Da hatte ich mal ein Bild von gesehen. Ich, keine Ahnung, wie ist es dann mit Erde noch befüllt oder was? Oder
genau. Also passendes Substrat dann befüllt,
ja.
Bewässerungsanlage und so.
Da muss man dann gießen, ne? Oder?
Richtig. Also ja, eine automatische Bewässerung oder man schließt es ab und zu mal an.
Ach, ja, warum dann nicht eine Hecke? Also wofür dieser ganze technische Aufwand und dann wieder Plastikrohre verlegen und dann klappt das nicht, dann sterben die Sachen, dann musst du wieder nachpflanzen und schneiden und dies und das. Also ich weiß nicht, was das soll. Eine gute, ich sag mal, Hainbuchenhecke macht das viel besser. Ja? Und sie klärt die Luft, sie kühlt das Mikroklima, sie fängt Feinstäube ein, sie schluckt den Schall, viel besser im Übrigen als eine Gabione, ja. Also ich weiß nicht, warum man nicht die Geduld aufbringen kann, eine Hecke groß zu ziehen, ja. Das dauert 5-6 Jahre, okay, aber mein Gott, man was sind das für Gärten, die da... Wollen wir Wegwerfgärten? Nein.
Ja, vielleicht ein ästhetischer Gedanke, ne? Ich glaub, der
war ernst. Wo ist die Ästhetik bei der Gabione?
Ja, das Ziel der Pflanzengabione ist ja schon, dass man die Gabione nicht mehr sieht.
Ja, dann kann man sie auch ganz weglassen. Also okay. Dann lieber gleich eine Hecke. Also da bin ich für eine schöne Hainbuchen oder irgendwie heimische Gehölze. Es gibt wunderbare Heckengehölze, Heckenkirsche, es gibt die Prunusarten und so weiter. Also ihr wisst das ja alles.
Bei den ganzen Beiträgen, die du da hochlädst und so weiter, ist bestimmt oft mal auch eins dabei, was so richtig durchschlägt. Was war so das krasseste Feedback, was du mal bekommen hast auf deine Beiträge? Was war das für ein Beitrag?
Oh Gott. Also, ich hatte mal einen Beitrag, der wurde, ich weiß nicht, fast 3 Millionenfach angeklickt. Allerdings war das ein ganz profaner Garten und das war völlig überrascht, warum ausgerechnet der nun so durchgeschlagen ist. Keine Ahnung. Also es war weder ein besonders tolles Foto, noch war meine Beschreibung besonders ausgefallen. Aber irgendwie, das sind die Algorithmen da im Netz, man steckt da nicht drin.
Ja. Machst du die Beschreibung selber
eigentlich? Nur, ja. Ja, ja.
Oh, machst du das komplett alleine?
Ja.
Wann hast du die Zeit dafür?
Och, wenn ich morgens von der Party nach Hause komme. Mit ein bisschen Restalkohol geht das ganz wunderbar.
Da siehst du dann auch deine Inspiration.
Ja, diese Stadt ist die reinste Inspiration. Und dann die Fotos dann natürlich dazu. Also da fällt einem immer irgendwas ein.
Gibt es auch mal so Hasskommentare dann darauf? Also
ja.
Letztens war so ein Beitrag, dass wir bald Angst haben müssen, dass es deine Seite nicht mehr gibt.
Ja.
Weil es blockiert und gelöscht wird.
Ach so, ne, das war jetzt von Facebook.
Ja.
Keine Ahnung, was die da auszusetzen haben. Die verstehen Satire scheinbar nicht. Aber es gab mal sehr homophobe Attacken. Das fand ich, also da hatte ich wirklich schon, war ich wirklich kurz davor, das Handtuch zu werfen. Also es ist auch dort wieder ganz eigenartig. Da gibt es Monate, da gibt es nur Hasskommentare. Also gegen mich, gegen alles, alle, die sich mit Naturgärten beschäftigen und überhaupt Klimaaktivisten und diese ganzen. Ne? Und dann gibt es wieder, jetzt ist total Ruhe im Moment, gerade auf meiner Seite. Also ich bin überrascht, wie ruhig das ist. Ja. Aber ich habe es noch nicht nachvollzogen, nach welchen Rhythmen das da auf der Seite hoch und runter geht. Also das ist irgendwie ein Algorithmus, der dahinter steckt, den ich nicht durchschaue.
Aber hattest du mal das Gefühl, dass du mit einem Beitrag irgendwie zu weit gegangen bist?
Nö, das hatte ich nie. Und ich bin oft sehr weit gegangen. Ich habe selbst dem Nabu schon den Terror Gardening Award verliehen. Aber auch das habe ich nicht bereut. Wenn der Nabu einen Ernstes dazu rät, dass Kinder bitte keine Vogelfedern aufheben mögen, weil es könnte ja ein geschossener Vogel sein und auf dem Schwarzmarkt werden wohl Federn sehr gehandelt. Ja. Also, aber ich meine, das ist so idiotisch, wenn man den Kindern quasi schon den unmittelbaren Umgang mit der Natur untersagen möchte und das vom Nabu erfährt. Also das war mir auch das war mir ein Terror Gardening Award.
Was ist das für ein Award?
Kannst Ach so, den erklären? Terror Gardening Award, den vergebe ich so alle paar Monate mal, je nachdem, wie es gerade passt. Eigentlich ursprünglich an Gemeinden, also Kommunen, von denen ich besonders viele hässliche Gartenfotos habe. Ja.
Und sammelst du das dann nach Kommune?
Wenn genau, ja. Okay. Also oftmals kriege ich dann auch direkt von einem, ich kriege ja die Bilder überwiegend geschickt von meinen Followern. Und da kriege ich dann manchmal einen ganzen Schwung aus einer Gemeinde. Und wenn die dann doch so bedrückend sind, also dieses Gesamtbild, das sich daraus ergibt, aus diesem Mosaik, dann gibt es mal den Terror Gardening Award an eine Gemeinde, was dann immer wieder auch in der Lokalpresse dort hohe Wogen schlägt und zu politischen Diskursen führt. Und genau das wollte ich erreichen.
Was war die erste? War Hüngste, oder?
Die erste, das war sogar, das war Xanten.
Xanten
ja, war meine, die erste. Die erste, und die hat auch innerhalb von 3 Wochen reagiert. Also die haben die Baugesetzlichkeit der Gestalt novelliert, dass Schottergärten dort explizit verboten wurden. Das ging also ratzfatz, da war ich selber ganz baff.
Haben die sich bei dir gemeldet? Oder
wie? Nein, das haben sie nicht. Die wollten auch keinen Preis annehmen oder so. Aber ich meine, der Bürgermeister ist ein CDU-Mann und der kommt selbst aus der grünen Branche. Und ich nehme mal an, dass es da. Nun kommt auch dazu, dass Xanten seit ein paar Jahren ein Luftkurort ist und da ist so eine schlechte Publicity natürlich auch scheiße.
Und bei anderen, die den Award bekommen haben, hat sich dann da auch was geändert?
Den größten Eklat gab es, ich glaube, aus Papenburg. Atommüllendlager Papenburg, Hashtag. Die Papenburg auch ganz fürchterlich verschottert. Überhaupt ganz Nordwestdeutschland ist eine ganz, ganz schlimme Ecke. Aber die waren gar nicht so begeistert von ihrem Preis. Und da ist dann leider auch noch irgendwie durchgesickert, wer mir die Fotos gesteckt hat. Und da gab es in der Gemeinde wirklich Aufruhr und Anfeindungen. Und also das wird mir auch nicht nochmal passieren, dass da irgendwelche Namen durchgesteckt werden. Also läuft seitdem komplett anonym bei mir. Also ihr könnt die Fotos gerne zu mir schicken. Ihr bleibt anonym. das war mir eine Lehre.
Aber ansonsten das Recht am Bild, man hört es bei dir mal ganz viel, die Fotos, die man macht im öffentlichen Raum, die darf man ja machen.
Ja, Panoramafreiheit nennt man das. In Deutschland gibt es kein Recht am Bild der eigenen Sache. Das heißt, alles, was vom öffentlichen Raum aus fotografierbar ist, ohne Hilfsmittel, also Leiter, Teleobjektiv, Drohne oder sowas, das kannst du auch fotografieren und veröffentlichen. Ich würde jetzt nicht unbedingt noch eine Adresse dazu schreiben. Das könnte dann die Persönlichkeitsrechte belangen, aber das tue ich auch nicht. Also Adressen fallen weg. Hausnummern werden meist rausretuschiert, aber selbst wenn, ist das auch nicht. Ich meine, die Straßennamen, Hausnummer, also das findet man trotzdem nicht so schnell. Also es ist anonymisiert, ja. Von daher überhaupt kein Problem.
Das heißt aber, du hast ja schon dann sehr, sehr viel erreicht mit der Seite.
Ja, das ist auch wirklich toll. Also ich bin überrascht, was das für ein Feedback gegeben hat. Also da habe ich scheinbar in so einem Wespennest gestochen, oder wie sagt man, gefasst. Das war irgendwie in der Luft, ja. Die Followerzahlen schossen in die Höhe, bis dann selbst Jan Böhmermann auf mich aufmerksam wurde und dreimal meine Seite in seinem Podcast erwähnte. Und dann war das quasi der Durchbruch. Und seitdem spielt die Seite ja in der grünen Branche echt eine Rolle. Ja, ich kriege sogar Fotos von Schulungen von einem, was war das, ein Beton- oder Kies- und Betonbetrieb, die da auf ihrer Schulung in einem Overhead, nee, in einem, wie sagt man, PowerPoint-Vortrag meine Seite irgendwie an die Wand. Ja, Da war ich auch, schon baff, ja. Aber ich finde es super, also, wenn man da ein bisschen was mitzureden, ein bisschen mitreden kann oder zumindest gehört wird. Ja. Und es hatte ja auch Erfolg bisher, das muss man ja sagen.
Aber
es
zeigt ja auch, dass die Sachen wehtun, oder? Also es ist ja wie auch ein Spiegelbild der Gesellschaft heutzutage, wenn man sieht, dass Leute sich jetzt irgendwie in der Illusion, sag ich mal, irgendwie pflegeleicht machen wollen.
Ja.
Eigentlich ist das Problem ja viel tiefer sitzend, oder nicht? Also gerade jetzt mit der Corona-Zeit, mit den ganzen Belastungen vom Krieg, mit den ganzen Sachen, alles wird immer schneller, man muss sich schneller anpassen, man hat immer mehr diese Stressspitzen.
Es ist so ein bisschen eine Reaktion auf all das, diese Schottergärten, das kann ich mir gut vorstellen, nämlich die Rückgewinn der Kontrolle, sage ich mal, ja, also die Angst vor dem Kontrollverlust. Das hört man ja schon immer aus so Formulierungen wie das Unkraut, das unkontrolliert wuchert. Ja? Also wenn man sowas schon hört, welche Pflanze vermehrt sich denn in der Natur kontrolliert? Das gibt's gar nicht. Ja? Auch bei Neophyten, das ist ja auch so ein Thema, wo ich gerne anecke, wo dann immer die unkontrollierte Ausbreitung der Neophyten, natürlich jede Pflanze breitet sich nicht kontrolliert aus in der Natur, da brauchen wir keine Kontrollen. Aber eben das zeigt ja schon, was da eigentlich die Motivation dahinter ist, nämlich dieser Kontrollwahn, möchte ich das fast nennen, ja, der dann paradoxerweise dazu führt, dass man das Leben gerade komplett aus dem Garten ausschließt, weil man hat ja keine Kontrolle drüber. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem, ja, das ist traurig.
Bist du denn jetzt würdest du sagen, hast es geschafft, bist du am Ziel? Oder weil jetzt das Urteil auch noch kam? Oder wie geht's weiter?
Och, naja, also ich begreife mich ja, das ist ja nicht nur, mein Ziel war jetzt nicht primär die Bekämpfung der Schottergärten, bis ich es geschafft habe, sondern ich sehe mich ja wirklich als, ich sag mal, Gartenkulturkritiker, der erste Deutschlands. Und das bleibe ich auch. Und ich habe ja auch Spaß daran, ja. Ich habe auch Spaß so ein bisschen, mit so einem philanthropischen Blick auf meine Gärtnerkollegen zu schauen.
Zuletzt hatte ich einen Beitrag von dir gesehen, hattest du auch das Thema Rasen mit in den Fokus genommen, beziehungsweise wie groß oder wie sich die Artenvielfalt erhöht, je weniger künstlichen Garten, also über eine Rasenfläche und Hecke ist also dieser Standard, sag mal Neubaugarten, den alle haben, Terrasse, Rasen, Hecke. Und dann konnte man in dem Beitrag, finde ich, auch ganz gut sehen, je mehr Pflanzfläche und natürliche Pflanzen ich drin habe, wie mehr Artenvielfalt zurückkommt. Ist so das nächste Thema, was dich beschäftigt? Oder?
Ach, was als nächstes kommt, kann ich noch gar nicht so genau sagen. In Planung ist ein neues Buch über Spielplätze. Da gibt es nämlich auch ziemlich grauenhafte Ausgestaltung. Da bin ich noch am Sammeln, Fotos sammeln. Ansonsten wird sich zeigen, was als nächster ungeheuerlicher Trend in deutschen Gärten Einzug hält. Ich bin mir sicher, da lassen sich die Baumärkte sicherlich was einfallen, ja, um wieder irgendwie Scheiße zu Geld zu machen. Also da gehen mir die Themen so schnell nicht aus, da bin ich sicher. Und wenn es diese elenden LED-Wegwerffunzeln sind oder Kunststoffrasen, scheint jetzt ganz groß im Trend zu kommen. Also wie gesagt, das ist ein Fass ohne Boden. Und diese Industrie, diese Spritzguss- und Plasterindustrie, die wird den Garten immer wieder erobern wollen. Also das ist ein Kampf gegen Windmühlen, das ist mir vollkommen klar. Aber ich tue es ja mit Spaß an der Sache.
Ja, und ich stehe auch auf jeden Fall total erfolgreich, weil es hat dafür geführt, dass die Leute darüber nachdenken. Was
so haben oft auch zu hören, Mensch, diese Seite hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, also ich habe diese Schottergärten gar nicht so gesehen früher. Irgendwo, klar, das ist so profan und so hässlich, sowas übersieht man geflissentlich.
Es fällt ja auch nicht auf, ne? Außer ich habe da meine pinke Startuhr draufstehen.
Ja, genau. Und ich kriege ja nach wie vor Unmengen Fotos geschickt. Also die Leute gehen wirklich mit offenen Augen durch ihre Kommunen und lassen sich triggern von solchen Ungeheuerlichkeiten in der Hoffnung, dass ich es dann mal satirisch verwurste.
Ja, was man ja auch nicht weiß, kann man ja auch im Zweifel dann gar nicht sehen. Ne? Deswegen ist das
ja, das ist es. Ja, das habe ich schon
in Gallien,
genau das
Gallien
ist es.
Gegen Rom.
Genau, das ist es. Also das habe ich schon im Biologiestudium gelernt, dass Sehen tatsächlich auch eine Lernsache ist. Ja? Man sieht wirklich nur das, was man zu sehen gelernt hat. Und ich bin ja froh, wenn ich dazu so ein bisschen beitragen konnte mit der Seite, wenn ich gerade mal so richtige Gartenanalysen mache und einfach mal beschreibe, was man denn so alles sieht, ja, was weiß ich, den Resin-Buddha auf einer Sandsteinplinte neben der glupsäugigen Sandsteinschnecke und ich weiß ich, was es da alles
gibt. Stellst du vor, wer da gerade wohnt. Ne?
Ja. Ach, so weit will ich gar nicht gehen. Oder? Ich bleib da schon bei der Sache, bei dem Garten selbst. Ich meine, da kann man sich ja dann seine eigenen Gedanken machen. Es macht einfach Spaß, das zu beschreiben wie ein Gemälde, um dann letztendlich diese ganzen Irrsinn da drin auch irgendwo erkennen zu können.
Also ich habe immer Kopfschütteln, wenn ich die Bilder sehe, und bei den Texten muss ich dann wieder lachen, weil ich echt sehr gut finde.
Ja, das macht schon auch Spaß.
Ich finde es auch bemerkenswert, dass du noch Spaß daran hast, weil wenn man sich so viele Bilder und sich das alles anguckt,
ja, dann ist ziemlich in der Verzweiflung geraten. Da braucht es, glaube ich, einen sehr sattelfesten Charakter und eine grundoptimistische Stimmung. Ja. Das ist wohl wahr. Und sehr gut. Optimismus nimmt mir auch keiner.
Schönes Schlusswort.
Okay, super.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich auch.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt zurück ins Studio. Dankeschön.
Super, okay.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.